Weißt du, also wenn wir heutzutage an den Moment denken, in dem ein Testament verlesen wird, dann haben wir da sofort dieses ganz bestimmte Bild im Kopf, oder?
Ja, absolut. So ein steriler Raum, ein Notar im grauen Anzug.
Genau, der streng durch die Brille guckt. Und da gibt es diese Dokumente, die haargenau aufteilen, wer das Haus bekommt, wer das Aktiendepot und wer vielleicht den alten Teppich.
Richtig. Es ist halt ein rein bürokratischer Akt.
Ja, alles ist juristisch abgesichert, extrem greifbar und am Ende geht es eigentlich nur um die Verteilung von materiellen Dingen.
Aber wenn wir jetzt mal ein paar Jahrtausende zurückreisen und, sagen wir mal, in ein Zelt in Ägypten treten, dann stehen wir am Sterbebett eines Patriarchen namens Jakob. Und dieser ganze Notartermin, der ist da völlig verschwunden.
Ja, das ist eine komplett andere Welt.
Komplett. Wir blicken auf eine Situation, die weitaus tiefgründiger und, man muss auch sagen, bindender ist. Wir schauen auf eine Szene, in der nicht einfach Besitztümer verteilt werden. Da wird das Schicksal einer ganzen Nation besiegelt.
Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt.
Total. Es ist die absolute Definition von prophetischer Vorsehung. Also nichts an dieser Szene ist gewöhnlich. Denn was hier gesprochen wird, das fungiert quasi wie so ein genetischer Code.
Ein Code, der in das Fundament eines Volkes eingepflanzt wird, richtig?
Genau. Und der dann bestimmt, wie es sich über Jahrhunderte entwickeln wird.
Um zu verstehen, wie aus diesen scheinbar isolierten Worten am Sterbebett später jahrhundertelange Dynastien entstanden sind, nehmen wir uns heute die Aufzeichnungen von Dr. Robert Vannoy vor.
Ja, eine sehr spannende Quelle.
Finde ich auch. Genauer gesagt schauen wir in seine Vorlesung zur alttestamentlichen Geschichte, also Lektion 28. Die befasst sich nämlich genau mit diesem Segen von Jakob.
Und unsere Mission für diese Analyse ist es ja herauszufinden, wie so ein uralter Text, der auf den ersten Blick für einen Laien wie ein simples familiäres Drama wirkt, in Wahrheit den geopolitischen und theologischen Grundstein für ganz Israel legt.
Absolut. Und selbst wenn du jetzt kein Theologie-Experte bist, ist das hier wirklich eine Meisterklasse darüber, wie epische Literatur und harte historische Realität einfach untrennbar miteinander verwoben sind.
Oh ja, da ist alles drin. Familiendramen, Verrat, Traumdeutung, fehlerhafte Helden.
Genau, also eigentlich der Stoff, aus dem man heute Netflix-Serien macht.
Definitiv.
Bevor wir aber zu den ganz dramatischen Ereignissen um Joseph in Ägypten kommen, müssen wir genau an dieses Sterbebett von Jakob zurück. Wenn wir uns Genesis 49 ansehen, versammelt Jakob seine 12 Söhne um sich.
Ja.
Das sieht, wie gesagt, erstmal so aus, als würde sich ein Vater verabschieden und ein paar gute Wünsche verteilen.
Aber Dr. Vannoy macht da sehr unmissverständlich klar, dass das eine völlig andere Tragweite hat.
Ja. Wie genau ordnet er das ein?
Also in der antiken nahöstlichen Kultur war der Segen eines Patriarchen am Sterbebett halt kein bloßer frommer Wunsch. Das war ein rechtsverbindlicher Akt, ein unumkehrbares Dekret.
Okay, also schon juristisch bindend, aber auf einer ganz anderen Ebene als unser Notar vorhin.
Genau. Und Vannoy geht noch einen Schritt weiter und betont, dass Jakobs Worte hier durch göttliche Offenbarung inspiriert sind. Er nennt sie wörtlich, und das ist ein wichtiges Zitat, programmatisch für die Zukunft.
Programmatisch für die Zukunft, das merke ich mir.
Ja, Jakob sieht nämlich die historische Entwicklung der einzelnen Stämme voraus und spricht sie quasi in die Existenz. Dieser Segen diktiert das Überleben, die Allianzen, die Machtstrukturen dieser Stämme für die nächsten 1000 Jahre.
Okay. Lass uns das mal aufschlüsseln. Das ist ja quasi wie die Gründungsurkunde eines Start-ups, oder?
Das ist ein guter Vergleich, ja.
Oder ein extrem bindendes Testament, das einfach den Kurs für alle kommenden Generationen festlegt. Aber, und hier hakt es doch, wenn das die Roadmap für die Zukunft ist, dann würde man doch als Leser erwarten, dass Joseph die besten Karten hat, oder?
Das würde man definitiv erwarten, ja.
Ich meine, Joseph ist der absolute Lieblingssohn. Er wurde verraten, hat sich aber in Ägypten vom Sklaven zum zweitmächtigsten Mann hochgearbeitet. Er hat die ganze Familie gerettet.
Er ist der strahlende Retter in dem Moment.
Genau. Aber als Jakob dann diese prophetische Roadmap auslegt, rückt stattdessen Juda in den Fokus der ultimativen Verheißung. Warum ausgerechnet Juda?
Das ist genau der Punkt, an dem viele stutzen. Um zu verstehen, warum das so überraschend ist, müssen wir uns ansehen, was Juda da eigentlich genau versprochen wird. Die Linie der Verheißung, die ja von Abraham zu Isaak und dann zu Jakob verlief, wird hier auf Juda übertragen.
Er bekommt also faktisch das Recht des Erstgeborenen.
Richtig. In Genesis 49, also in den Versen 8 bis 12, nutzt Jakob da eine extrem gewaltige Bildersprache. Er vergleicht Juda mit einem Löwen.
Ah, Der Löwe von Juda.
Genau, der Begriff kommt von hier. Seine Feinde werden besiegt und seine eigenen Brüder werden sich vor ihm verneigen. Aber der wirklich entscheidende Satz ist ein anderer.
Welcher?
Jakob sagt, Zepter wird nicht von Juda weichen. Das Zepter.
Okay, das ist natürlich das universelle Symbol für königliche Macht.
Exakt. Und laut Verneu, was hier echt faszinierend ist, haben wir hier den allerersten expliziten Hinweis darauf, dass es in Israel eine königliche Herrscherlinie geben wird.
Das ist krass, weil das wirft ja ein völlig neues Licht auf eine viel spätere Epoche, oder?
Absolut.
Ich denke da an die Zeit von Samuel. Da fordert das Volk Israel doch massiv einen König ein und dann wird Saul gekrönt. Das wird in der Sonntagsschule oft so als eine Art nationaler Sündenfall dargestellt.
Ja, als hätten sie Gott abgelehnt, weil sie auf einmal einen menschlichen König wollten.
Genau. Aber wenn das Königtum hier in Genesis 49 schon als der höchste Segen prophezeit wird, dann war die Institution des Königs an sich ja nie das eigentliche Problem.
Verneu räumt genau mit diesem weit verbreiteten Missverständnis auf. Das Königtum war von Anfang an Gottes Plan. Das war keine Planänderung.
Okay.
Es wird nicht nur in Genesis antizipiert, sondern später auch in Numeri 24 von Bileam prophezeit. Und das Deuteronomium enthält sogar schon detaillierte Gesetze, wie ein König regieren soll.
Also lagen die Regeln schon in der Schublade.
Genau. Die Krise unter Samuel war nicht, dass sie einen König wollten. Der Fehler lag in der Art des Königs und in ihrer Motivation.
Sie wollten sein wie alle anderen Nationen, oder?
Richtig. Sie wollten einen militärischen Anführer für ihre Schlachten und lehnten damit eigentlich Gottes direkte Herrschaft ab. Aber das Königtum selbst verweist prophetisch auf den ultimativen messianischen Herrscher.
Der dann eben auf dem Thron Davids sitzt, also aus dem Stamm Juda.
Genau so ist es.
Das führt uns ja direkt in dieses linguistische Rätsel, das Verneu in seiner Vorlesung so detailliert bespricht. Jakobs Prophezeiung sagt ja, das Zepter wird nicht von Juda weichen, aber da gibt es eine Bedingung, richtig?
Ja, in Vers 10. Das Zepter weicht nicht, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. Und genau hier, an diesem einen hebräischen Wort, entbrennt ein riesiger Gelehrtenstreit.
Lass uns da mal kurz eintauchen. Das finde ich mega spannend. Ein einziges Wort in einem alten Manuskript beschäftigt Heerscharen von Theologen.
Es ist verrückt. Also in älteren Übersetzungen wie der englischen King James Bibel heißt es da, bis Shiloh kommt. Modernere Übersetzungen schreiben oft, bis der kommt, dem es gehört.
Ein ziemlich großer Unterschied. Woher kommt das?
Gelehrte wie Keil und Dillich verteidigen das traditionelle Shiloh. Die sagen, das kommt von einer Wurzel, die ruhig sein oder Ruhe genießen bedeutet. Shiloh ist für sie also ein Titel für den Messias, der Ruhestifter.
Okay, das Zepter bleibt bei Juda, bis der Friedensbringer kommt. Das macht theologisch total Sinn.
Macht es. Aber Verneu bevorzugt eine andere Sichtweise. Er sieht da ein strukturelles Problem.
Weil Shiloh sonst überall in der Bibel ein Ortsname ist, oder?
Exakt. Es wird nirgendwo sonst als Personentitel verwendet. Und um dieses Rätsel zu lösen, macht Verneu etwas Geniales. Er springt hunderte Jahre in die Zukunft, ins Buch Hesekiel.
Ah, als die babylonische Armee kurz davor steht, Jerusalem zu zerstören.
Genau. Eine absolute Krisenzeit. Der König von Babylon steht da wörtlich an einer Weggabelung, nutzt Wahrsagerei, schüttelt Pfeile, schaut sich Tierlebern an, um zu entscheiden, wen er angreift.
Und das Los fällt auf Jerusalem.
Ja, und in diesem Moment richtet sich Gott an den korrupten König von Juda, Zedekia, und sagt ihm, dass die Krone abgenommen wird. Die Herrschaft geht in einen Ruhezustand.
Und dann kommt dieser Satz in Hesekiel 21, oder?
Richtig, Vers 27. Die Krone wird nicht mehr sein, bis der kommt, dem sie rechtmäßig gehört. Und im Hebräischen steht da Asher Lo.
Asher Lo, dem es gehört.
Genau. Verneu und viele andere Gelehrte glauben, dass das umstrittene Wort in Genesis 49 einfach eine Kurzform von diesem Asher Lo ist.
Das heißt, Hesekiel zitiert eigentlich Jakobs Sterbebett und wendet es auf die aktuelle Zerstörung Jerusalems an.
Genau. Er entpackt dieses alte Rätsel. Jakob sagt also eigentlich, das Zepter weicht nicht von Juda, bis derjenige kommt, dem es rechtmäßig gehört.
Das ist genial. Und das Schöne für uns heute ist ja, egal ob man nun der Ruhestifter-Übersetzung folgt oder dem Asher Lo, am Ende erzählen beide Versionen dieselbe große Geschichte. Beide verweisen auf den Messias.
Absolut. Der theologische Endpunkt ist identisch. Juda bekommt die königliche Langzeitgarantie.
Okay, Langzeitgarantie, schön und gut. Aber Moment, wenn wir uns die kurzfristige Realität der Geschichte ansehen, stiehlt doch ein ganz anderer Bruder allen die Show. Wie passt Josef da rein?
Ja, das ist der große strukturelle Wendepunkt in der Genesis. In Kapitel 37, Vers 2 taucht dieses hebräische Wort auf, Toledoth.
Toledoth, das heißt so viel wie Generationen von, richtig?
Richtig. Und war neu erklärt, dass das ein architektonisches Signal im Text ist. Hier endet die Biografie einer Einzelperson und die Formung einer ganzen Nation beginnt.
Also die 430 Jahre, die Israel dann in Ägypten verbringt.
Genau. Und Josef ist das Instrument Gottes, das diese physische Umsiedlung und das Überleben überhaupt erst möglich macht.
Lass uns kurz über Josef reden. Seine Geschichte ist ja echt rasant. Verrat, Sklaverei, er landet unschuldig im Gefängnis. Deutet diese Träume mit den 7 fetten und mageren Kühen für den Pharao?
Und steigt zum Visier auf, ja.
Vanoy erwähnt ja auch so ein Detail, das mich beim Lesen total gecatcht hat. Der Mundschenk des Pharaos, dem Josef im Gefängnis hilft, vergisst ihn danach einfach für 2 ganze Jahre.
2 Jahre sitzt er da noch unschuldig.
So eine Kleinigkeit, die für uns gar keine Konsequenzen hat, aber für jemand anderen wirklich die Welt bedeuten würde.
Das ist eine sehr menschliche Komponente in der Geschichte, absolut.
Aber hier wird's jetzt wirklich interessant. Joseph wird ja in vielen Auslegungen immer als dieser fehlerfreie Held dargestellt. Fast schon so eine Art Vorläufer von Jesus.
Ja, das ist eine sehr populäre Sichtweise.
Aber Vanoy zeigt uns aus dem Text doch ein ganz anderes Bild. Der 17-jährige Joseph war doch eigentlich eine absolute Petze, oder?
Das kann man so sagen, ja. Der niederländische Theologe N.H. Ridderbos, auf den Vanoy sich da stark bezieht, warnt extrem davor, Joseph zu sehr zu allegorisieren.
Ihn also als diesen perfekten Typus für Christus zu sehen.
Genau. Denn das Neue Testament tut das nämlich nirgendwo. Josef hat definitiv gute, aber eben auch sehr schlechte Eigenschaften.
Er bringt seinem Vater andauernd schlechte Berichte über seine Brüder.
Und dann hat er diese Träume, dass sich Sonne, Mond und Sterne vor ihm verneigen.
Und was macht er? Er behält sie nicht für sich?
Nein, er reibt es seinen älteren Brüdern total arrogant unter die Nase. Macht ihn das nicht zu einem ziemlich anstrengenden Teenager?
Zu einem unfassbar anstrengenden Teenager. Seine Arroganz ist ja der Katalysator für den ganzen Hass seiner Brüder.
Die fragen ihn ja dann auch sarkastisch, willst du etwa wirklich über uns herrschen?
Ja, und die historische Ironie ist natürlich, Jahre später in Ägypten tun sie genau das. Sie werfen sich vor ihm in den Staub, um Essen zu erbetteln.
Also waren die Träume wahr, aber Josef war einfach menschlich noch nicht reif dafür. Genau, er musste durch diese jahrelange Demütigung in der Sklaverei und im Gefängnis erst gebrochen und geformt werden, bevor er mit dieser Macht umgehen konnte.
Okay, also Josef war arrogant, aber wenn man denkt, Josef hätte Schwächen, dann ist das ja wirklich nichts im Vergleich zu dem Bruder, der eigentlich den königlichen Segen bekommen hat.
Da sprichst du jetzt Juda an.
Ganz genau. Das führt uns nämlich zu einem der skandalösesten Kapitel der ganzen Quelle. Juda ist der Träger der Verheißung, aber sein Verhalten spricht eine völlig andere Sprache.
Das ist wirklich das Paradoxon schlechthin. Als die Brüder beschließen, Josef aus dem Weg zu räumen, ist es Juda, der sagt, hey, was haben wir davon, wenn wir ihn töten? Lasst uns Geld an ihm verdienen.
Er schlägt vor, ihn als Sklaven zu verkaufen, anstatt ihn zu retten, wie Ruben es eigentlich heimlich vorhatte.
Er tauscht seinen eigenen Bruder gegen Silber. Und als wäre das nicht genug, kommt direkt danach dieses Zwischenkapitel in Genesis 38.
Die Geschichte von Juda und Tamar.
Ja, und das zeigt Juda von seiner dunkelsten Seite. Um das zu verstehen, müssen wir die Situation von Tamar klären. Sie war Judas Schwiegertochter und ihr Ehemann stirbt.
In der antiken Welt war eine kinderlose Witwe ja praktisch dem Todesurteil oder der Prostitution geweiht, oder?
Richtig, sie hatte keinerlei rechtliche Absicherung. Deshalb gab es die Levi-Rats-Ehe. Der Bruder des verstorbenen Mannes musste die Witwe heiraten, um ihr einen Erben und damit die Versorgung zu sichern.
Ein knallhartes wirtschaftliches Sicherheitsnetz.
Genau. Aber Judas zweiter Sohn weigert sich und stirbt auch. Und anstatt ihr nun den jüngsten Sohn zu geben, verweigert Juda ihr dieses fundamentale Recht.
Er schickt sie quasi weg, damit sie im Haus ihres Vaters versauert.
Aber Tamar nimmt die Sache selbst in die Hand.
Das ist diese krasse Szene an der Straße, richtig?
Ja. Sie erfährt, dass Juda zu einem Schafschurfest unterwegs ist. Sie legt ihre Witwenkleider ab, verschleiert sich und setzt sich an die Straße.
Und Juda Der Stammvater der zukünftigen Könige?
Hält sie für eine Prostituierte und verhandelt mit ihr. Er ahnt nicht, dass es seine eigene Schwiegertochter ist. Er schläft mit ihr.
Und da er nicht sofort bezahlen kann, verlangt sie ein Pfand. Und sie fordert ja nicht irgendwas. Sie fordert sein Siegel, seine Schnur und seinen Stab.
Das war brillant von ihr. Das war in der Antike nämlich eine rechtliche Unterschrift.
Quasi wie ein biometrischer Ausweis.
Exakt. Er übergibt ihr seine Identität und 3 Monate später kommt raus, Tamar ist durch Prostitution schwanger.
Und Judah spielt sich dann als dieser eifernde Richter auf, oder?
In absoluter Heuchelei fordert er, bringt sie heraus und lasst sie verbrennen.
Also ich bin da beim Lesen echt fassungslos gewesen und anstatt zu flehen, präsentiert sie einfach nur schweigend sein Siegel und seinen Stab.
Sie sagt nur, von dem Mann, dem diese Dinge gehören, bin ich schwanger.
Schachmatt?
Absolut. Er muss seine Schuld zugeben und sagt, sie ist gerechter als ich.
Also, was bedeutet das alles? Ich meine, ich versuche das dem Hörer mal zu verdeutlichen. Dieser Mann, der seinen Bruder verkauft und seine Schwiegertochter in den Tod schicken will, ist der Stammvater der Könige.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann wird genau daraus der Kern des biblischen Geschichtsverständnisses.
Wie meinst du das?
Aus dieser skandalösen Verbindung entsteht Peres. Und wenn wir uns Ruth Kapitel 4 oder Matthäus 1 anschauen, Peres ist das direkte Bindeglied in der Blutlinie zu König David und letztlich zu Christus.
Wow.
Die Kernaussage von Venui hier ist, Gottes Heilsplan funktioniert nicht wegen der moralischen Perfektion der Menschen,
sondern oft trotz ihrer sündigen und chaotischen Handlungen.
Richtig. Während Judah völlig versagt, muss der arrogante, aber gereifte Joseph in die Bresche springen, um die Familie physisch vor der Hungersnot zu retten. Aber das Zepter bleibt bei Judah.
Das ist wirklich ein unglaubliches Bild, das wir heute mitnehmen können. Wir haben gesehen, wie ein Segen am Sterbebett politische Dynastien für Jahrtausende festlegt. Wir haben dieses komplexe Rätsel um Schilo entschlüsselt. Und vor allem haben wir verstanden, dass die Gründerväter Israels keine makellosen Heiligen auf Marmorsockeln waren, sondern komplexe, zutiefst fehlerhafte Menschen.
Genau das macht diese alten Texte ja so authentisch.
Und das bringt mich zu einem finalen Gedanken, den ich dir heute mitgeben möchte. Stell dir mal vor, du müsstest die offizielle Gründungsgeschichte deiner eigenen Nation, einer neuen Ideologie oder einer ganzen Bewegung schreiben. Der menschliche Instinkt ist doch immer, die Fehler der Helden zu vertuschen, oder?
Man will sie glorifizieren, ja.
Dass diese alten Texte aber die tiefen moralischen Abgründe ihrer wichtigsten Figuren wie eben Judah so schonungslos offen zur Schau stellen, was sagt das eigentlich über ihr Verständnis von Wahrheit aus?
Eine sehr gute Frage.
Braucht wahre historische Größe wirklich eine saubere Weste? Oder zeigt sich wahre Bestimmung vielleicht gerade darin, dass selbst das größte menschliche Chaos am Ende einem viel größeren Zweck dienen kann? Denk da mal drüber nach. Bis zur nächsten Analyse.